Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri. Ich bin freiberufliche Hebamme in Berlin und Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Heute ist Professor Dr. Reinhild Schäfers mein Gast. Sie ist Leiterin des Instituts für Hebammenwissenschaft an der Universität Münster. Mit ihr spreche ich darüber, welche Über- und Unterversorgung es in der Schwangerenvorsorge gibt, was es mit Health Literacy auf sich hat und warum sie ein Element der Gesundheitsförderung ist. Herzlich willkommen, liebe Reinhild.
Dankeschön, liebe Katharina.
Reinhild Schäfers ist heute mein Gast, weil wir über eine Studie sprechen wollen, die sie für das Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung gemacht hat. Die heißt Präventionsangebote in der Schwangerschaft gestern und heute. Und die Studie hat es schon mal gegeben vom Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, die hat es so genau nicht gegeben, aber das wäre meine erste Frage. Ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, warum hast du eine Studie nochmal gemacht?
Ich habe am Fachtag beim AKF im Jahr 2022, da ging es um Schwangerenvorsorge und dann habe ich Teile aus dieser Studie nochmal vorgestellt. Von 2015 ist sie veröffentlicht worden, die Datenbefragung oder die Befragung war 2014 im Rahmen der Bertelsmann Stiftung und ich habe Ergebnisse da nochmal vorgestellt und im Anschluss ist Dagmar Hertle vom Institut für Gesundheitssystemforschung bei der BARMER auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir die Studie nicht nochmal auflegen können, weil sich ja in der Zwischenzeit durchaus etwas getan hat. Also Leitlinien haben sich verändert. Es gab eben die Verordnung nicht ionisierender Strahlung am Menschen, also diesen Paragraphen 10, den vielleicht viele kennen, der da besagt, dass ein Fetus nicht aus nicht medizinischen Zwecken Ultraschallgeräten ausgesetzt sein darf. Also es hat sich in der Zwischenzeit eine ganze Menge getan und man wollte in erster Linie gucken, hat sich was verändert? Das war das eine. Und das zweite ist natürlich, damals im Jahr 2015 hat es sehr, sehr viel Kritik gegeben an der Studie, zum Teil auch wirklich absolut berechtigte Kritik. Und eine Neuauflage der Studie hat eben die Chance geboten, diese Fehler, die 2015 gemacht wurden, sozusagen auszumerzen und einfach auch nochmal um ein paar Punkte zu ergänzen, was die Versorgung in der Schwangerschaft angeht.
2015 ging es wahrscheinlich genauso wie jetzt 2023 darum zu schauen, was gibt es für Angebote in der Schwangerenvorsorge, wie werden sie wahrgenommen? Ja, und eben auch unter dem Aspekt Über- und Unterversorgung. Was hast du denn erwartet jetzt bei der Wiederholung oder bei der Neuauflage? Oder hast du was erwartet, was rauskommt?
Also von den Erfahrungsberichten von Kolleginnen, ich bin ja nicht mehr in der Praxis, aber was eben, ich bin nach wie vor natürlich noch Hebamme und auch befreundet mit vielen, vielen Hebammen.
Schön, dass du das so sagst.
Von den Erfahrungsberichten der Kolleginnen habe ich eigentlich erwartet, dass es so geblieben ist. So, also dass die Werte, die damals 2015 rausgekommen sind an der Anzahl von CTG-Untersuchungen, an der Anzahl von Ultraschalluntersuchungen, dass das eigentlich so geblieben ist.
Ja, vielleicht kannst du da als erstes mal was zu sagen, eben was ist rausgekommen? Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch eben diesen Gesundheitsmonitor da der Bertelsmann Stiftung nochmal angeguckt und bei manchen Sätzen habe ich gedacht, ja, das hätte jetzt auch in der anderen Studie stehen können. Also gerade was so CTG und Ultraschall anbelangt. Was habt ihr da rausgefunden?
Also 2015, um die Daten auszuwerten, habe ich mir auch angeguckt, wie ist es mit Frauen, die wirklich eine Indikation hatten für ein CTG oder einen Ultraschall und wie ist es mit Frauen, die keine Indikation hatten. Und ich habe als Indikation die Anlage 2 der Mutterschaftsrichtlinien genommen, wo eben definiert ist, wann ein CTG geschrieben werden soll. Und Diese beiden Gruppen habe ich miteinander definiert und laut Mutterschaftsrichtlinien in dieser Anlage 2 steht eigentlich primär überwiegend vorher auffällige Herzstöhne, Verdacht auf Wehentätigkeit, Diabetes. Also das war sozusagen eine sehr reduzierte Definition, wenn man so will. Und anhand dieser Definition habe ich die beiden Gruppen miteinander, habe ich die Gruppe aufgeteilt und geschaut, wie viele Frauen haben diese Indikation, wie viele haben sie nicht. Und es kam eben raus, dass völlig unabhängig davon, ob eine Indikation vorgelegen hat oder nicht, nach Mutterschaftsrichtlinien die Frauen im Durchschnitt 5-6 CTGs bekommen haben in der Schwangerschaft und im Durchschnitt 6 Ultraschalluntersuchungen bekommen haben. Wobei da ein Maximum teilweise bei war von 20, 30 Untersuchungen.
Unfassbar zum Teil.
Ja, war wirklich unfassbar. Und ich weiß noch, dass ich die Daten ausgewertet habe. Da war ich gerade auf einem internationalen Workshop und ich saß morgens beim Frühstück und habe die ganze Nacht gerechnet damals und war völlig geflasht von diesen Daten, wie viele Untersuchungen gemacht werden, egal ob die Frau eine Indikation hat oder nicht. Und habe das am Frühstückstisch erzählt und da saß eben auch eine Norwegerin und die fragte mich ganz fassungslos, und wann macht ihr die Vorsorge? Und das fand ich halt sehr, sehr bezeichnend, weil für diese Kollegin gehörte ein CTG und auch eine Ultraschalluntersuchung überhaupt nicht zur Vorsorge. Die hatte eine völlig andere Definition von Vorsorge. Beziehungsweise haben wir ja möglicherweise auch mit diesen anderen Screening-Untersuchungen. Aber sie war halt einfach mal wirklich sehr, sehr irritiert, wie viel Ultraschall bei uns gemacht wird und wie viel CTGs.
Ja. Und das hat ja jetzt die neue Studie auch erbracht, das hat sich nicht verändert oder nur marginal, ne?
Das hat sich nicht verändert. Ich habe zwei Auswertungen gemacht. Einmal habe ich so gemacht, dass ich die gleiche Definition genommen habe, wie ich sie damals verwendet habe. Und da konnte ich sogar tatsächlich eine leichte Tendenz zu mehr noch sehen, aber wirklich so im Nachkommabereich. Und dann habe ich nochmal eine Definition angewendet, eine Schwangerschaft mit und ohne Überwachungsbedarf. Und zwar gibt es nochmal eine ganz, ganz konkrete Auflistung in den Mutterschaftsrichtlinien, wo zum Beispiel drin steht, bei folgenden Risiken kann eine vermehrte Überwachung notwendig sein. Und das ist sehr, sehr viel dezidierter als jetzt die Definition, die ich 2015 angewendet habe. Also da ist wirklich alles dabei. Ich habe die Definition noch ergänzt durch stationären Aufenthalt, weil das war eine große Kritik damals und wie gesagt berechtigte Kritik, dass eben gesagt wurde, ich habe ja gar nicht gefragt, ob die Frauen auch stationär gelegen haben.
Ah ja.
Und in dieser Befragung habe ich halt eben gefragt, na, hatten sie einen stationären Aufenthalt? Und habe auch die Tage abgefragt. Und ich habe in dieser neuen Definition, die sehr viel dezidierter ist, keinen einzigen Tag Terminüberschreitung zugelassen, sozusagen. Weil einfach die Kenntnis, wie gehe ich vor bei Terminüberschreitungen, die ist halt nicht gegeben. Die Mutterschaftsrichtlinien nehmen keinen Bezug darauf, wie soll vorgegangen in der schwangeren Vorsorge, wenn der Termin überschritten ist. Und die Leitlinien, die haben sich, ich glaube, so alle 3 Jahre in Bezug darauf geändert und sie nehmen aber keinen klaren Bezug dazu, wie vorgegangen werden soll bei Terminüberschreitungen. Es sind gerade in der 41. Woche werden in den Leitlinien die Maßnahmen eher als optional als verpflichtend beschrieben und deshalb habe ich gedacht, okay, um jetzt ganz sicher zu sein, sage ich, die Frau hat keinen einzigen Tag ihr Kind länger getragen, als es ausgerechnet war. Und diese Definition habe ich angewendet und mit dieser wirklich sehr, sehr dezidierten Definition, wo man wirklich sagen muss, das sind jetzt wirklich low, low, low risk Frauen. Auch diese Frauen hatten mehr CTGs, mehr Ultraschalls im Nachkommabereich als 2015 mit der sehr reduzierten Definition.
Also man kann eben nicht mehr sagen, das liegt jetzt an den Fragestellungen, sondern da hast du es wirklich eingegrenzt. So kann man es also leider nicht erklären. Ganz offensichtlich hat die Studie ja herausgefunden, dass die meisten Schwangeren nicht wissen, was in den Mutterschaftsrichtlinien drin steht. Also es wird ihnen nicht vermittelt. Und das erklärt dann auch, dass ganz viele geantwortet haben, ja, ich habe ein CTG gekriegt, weil ich gedacht habe, das gehört zur schwangeren Vorsorgeroutine dazu.
Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, auch was die Studie so herausgefunden hat oder was die Daten hergeben in Bezug auf, wie werden die Frauen über Vorteile und Nachteile einer Methode aufgeklärt. Das sind so zwei ganz große Punkte. Tatsache ist, dass einfach die Mutterschaftsrichtlinien, die Inhalte der Mutterschaftsrichtlinien nicht so transparent sind, dass jede Frau die Chance hat oder auch jeder Partner, jede Partnerin die Chance hat, sich zu orientieren, was wird überhaupt in der schwangeren Vorsorge gemacht. Und die Orientierung bieten dann irgendwelche Mama-Foren, wo irgendwelche Erlebnisberichte sind. Im Idealfall eine sehr reflektierte Gynäkologin, ein sehr reflektierter Gynäkologe oder eben auch eine sehr reflektierte Hebamme, die sich im Klaren darüber sind, es gibt hier sowas wie Patientenrechte und Leute müssen einfach informiert werden, was mit ihnen gemacht wird. Das ist natürlich nicht nur eine Frage der Reflexion, das klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist auch eine Frage von Zeit. Und die Zeittaktung, das wissen wir alle, sind in Ärztinnenpraxis eine ganz andere als bei Hebammen. Aber nichtsdestotrotz, es gäbe ja auch erstmal an anderer Stelle die Möglichkeit, über die Inhalte der Mutterschaftsrichtlinien zu informieren. Und es gibt schlicht und ergreifend, selbst wenn ich keine Zeit habe, ja die Möglichkeit, Mutterschaftsrichtlinien einfach verfügbar zu machen.
Also ich wollte gerade sagen, die gibt's gedruckt, ne?
Aber man muss schon sehr pleatsch sein, um überhaupt zu wissen, wo man sie herbekommt. Ne? Also das wissen viele aus dem eigenen Fach nicht. Wo kriege ich denn eigentlich die Mutterschaftsrichtlinien her? Wo finde ich sie denn eigentlich? Auch weiß man nicht, dass Mutterschaftsrichtlinien teilweise 2-3 Mal im Jahr geändert werden. Immer nur mit Kleinigkeiten. Manchmal sind es nur redaktionelle Teile. Aber es gibt nicht sowas wie ein Newsletter an alle irgendwie, es ist geändert worden oder die neue Fassung wird irgendwo präsentiert. Also das ganze System ist wirklich sehr, sehr intransparent. Und dann haben natürlich Frauen einfach gar keine Chance, selber für sich zu beurteilen, was möchte ich in Anspruch nehmen und was nicht.
Aber wenn wir überlegen, sozusagen, was kann man aus diesen Erkenntnissen ziehen, dann wäre ja das zumindest eins, zu sagen, ich kann als Hebamme, als freiberufliche Hebamme oder als Hebamme, die ich in der gynäkologischen Praxis arbeite, zumindest dafür sorgen, dass es die Mutterschaftsrichtlinien in irgendeiner Form gibt.
Absolut, ja? Auf jeden Fall, genau.
Ich bin da skeptisch, muss ich sagen, ob darüber sozusagen eine Überversorgung sich verändert, weil ich glaube, dass die einfach über andere Dinge auch noch entsteht. Aber was deine Befragung ja auch hervorgebracht hat, ist, dass es ja auch eine Unterversorgung gibt. Ne?
Ja.
Also eine Unterversorgung, oh Wunder, bei Beratung. Da muss man natürlich auch erstmal die GynäkologInnen in Schutz nehmen, dass Beratung auch ein Punkt ist, der nicht gut vergütet wird. Und trotzdem dieses Informieren, dieses Beraten und was ich schon auch ja beeindruckend im negativen Sinne fand, war, dass zum Beispiel die wenigsten Frauen zu Gewalterfahrungen befragt werden. Und da muss man ja sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Grundsätzlich, aber in der schwangeren Vorsorge natürlich ganz besonders.
Ja, definitiv. Also dieser ganze Bereich Beratung, das möchte ich nochmal so, es ist nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, sondern auch für Hebammen ein Problem, dass die sprechende Medizin nicht finanziert wird.
Ja.
Durch diese sprechende Medizin entwickeln die Frauen so etwas wie das nennt sich halt Health Literacy und es meint, dass ein Mensch in der Lage sein muss zu wissen, wo kriege ich Informationen her. Er muss sie lesen können, er muss sie verstehen können und er muss sie im Gespräch anwenden können. Diese Health Literacy ist eine von 3 Kernelementen der Gesundheitsförderung laut WHO. Und es ist eigentlich dramatisch, wenn man so will, dass die sprechende Medizin nichts gilt, wenn man auf der anderen Seite sagt, Gesundheitsförderung ist genau das, wo ich es schaffe, dass Krankheiten verhindert werden, dass die gesundheitliche Versorgung in der Folge preiswerter wird, weil ich einfach nicht mehr so viel Krankheiten behandeln muss. Da muss man aus meiner Sicht einfach einen unglaublichen Fokus drauf legen, auch in der Gesundheitspolitik. Und diese Studie, die kommt immer schnell so ein bisschen als Ärztebashing über, weil sich natürlich Sachen angeguckt werden wie Ultraschall und CTG, was nachweislich natürlich häufiger in den Arzt- und Ärztinnenpraxen gemacht werden. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch Hebammen sind, die initiieren, die Interventionen initiieren und sagen, oh, ich bin mir da unsicher oder wie auch immer und ich möchte gerne, dass du da zur Untersuchung gehst. Also es ist nicht allein Ärztin-Arzt-Sache. Was ich an diesem ganzen Part Aufklärung eigentlich das Dramatischste überhaupt finde, ist, dass bei der Frage, ob man über die Nachteile aufgeklärt wurde, gab es auch als Antwortvorgabe, mir wurde explizit gesagt, dass es keine Nachteile gibt. Und dass es da durchweg bei allen Sachen, die abgefragt wurden, immer einen gewissen Prozentsatz gab, bis hin zu 19,1% bei dem vaginalen Abstrich, wo explizit gesagt wurde, es hat keine Nachteile. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr dramatisch, muss ich sagen, denn wir alle wissen,
alles hat Nachteile.
Alles hat Nachteile.
Ja.
Wenn ich eine Akupunkturnadel irgendwo reinpieke, dann habe ich auch ein Infektionsrisiko, genauso wie bei einer Blutentnahme. Und bei falsch positiven Befunden, sei es durch ein CTG, durch einen Ultraschall, durch einen Vaginalabstrich, wie auch immer, habe ich auch Nachteile. Und die sind nicht unwesentlich, wenn eine Frau in Sorge ist in der Schwangerschaft und möglicherweise lange in Sorge ist, bis sich ein Befund sozusagen als nicht gegeben herausstellt.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mein heutiger Gast, Reinhild Schäfers, hat die Studie Präventionsangebote in der Schwangerschaft gestern und heute mit dem Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung verfasst und dazu auch einen Artikel in der aktuellen Ausgabe 424 der Hebamme geschrieben. Den Link zur Zeitschrift und zur Studie findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview.
Und ich glaube, da ist ja, so wie du gerade eben auch gesagt hast, da sind ja alle Berufsgruppen gefährdet, sage ich jetzt mal. Ne? Weil es ja schon auch, egal jetzt ob für Gynäkologin oder für Hebamme, ich würde mal sagen, es ist anstrengender, mein Gegenüber als aufgeklärte, mündige Klientin sitzen zu haben, als ihr zu sagen, wir machen das jetzt mal so und so. Oder das hat keine Nachteile, das mache ich jetzt mal so.
Ne? Definitiv.
Das ist schon, also es ist mühsamer. Und aber diese Mühe, eben wenn man diesen Zusammenhang auch sieht zwischen Gesundheitsförderung, dass dazu eben die aufgeklärte Patientin, Klientin gehört, würde ich sagen, muss das so sein.
Das muss definitiv so sein. Und ich bin auch aus einer Generation, die viel und gerne von schwierigen Patienten geredet hatte. Ich bin ja nicht so geboren, wie ich jetzt bin.
Ja.
Und ich brauchte auch meine Zeit, um irgendwie zu reflektieren und zu sagen, nein, und genau das ist ja gerade wichtig, wenn die Leute wirklich Fragen stellen. Es ist einfach nicht die Frau ist problematisch oder schwierig, sondern ich habe Schwierigkeiten mit der Frau. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn ich Letzteres sage, dann fühle ich mich ja möglicherweise eher auch mal ja veranlasst, aktiv zu werden, dass ich die Schwierigkeiten loswerde, als wenn ich das einfach nur sozusagen jemand anders zuschuster und sage, der ist schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, also wir haben sozusagen gesehen jetzt so aus der Studie eben, es ist ein eher noch ein Anstieg der Maßnahmen wie Ultraschall und CTG. Es gibt da eher eine Überversorgung. Es gibt eine Unterversorgung bei Beratung. Was sind noch so Punkte, die dir aufgefallen sind oder die du besonders erwähnenswert findest?
Also einmal hatte ich ja die Geschichte mit den Nachteilen erzählt. Das, was ich auch noch eigentlich betrüblich finde, anders kann ich es nicht sagen. Ich habe eben auch nachgefragt, wie viel Vorsorgeuntersuchungen bei Ärztinnen und Ärzten gemacht wurden, wie viel bei Hebammen, und hatte eben dann auch mir diese Konzepte angeguckt, wenn die Frauen angegeben haben, ja, ich hatte sowohl bei der Ärztin, bei dem Arzt Vorsorgen, als auch bei den Hebammen, dann gab es da trotzdem immer noch ein wahnsinniges Ungleichgewicht, dass dann durchschnittlich bei Ärztinnen, Ärzten 10 Vorsorgeuntersuchungen gemacht wurden und bei den Hebammen mal gerade 3,9 waren es, glaube ich, also noch nicht mal 4. Das ist eigentlich etwas, wo ich sage, da würde ich mir doch sehr, sehr wünschen, wenn irgendwie die Berufsgruppen da so ein bisschen mal zusammenwachsen könnten und wirklich auch interdisziplinär tätig sein könnten. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Wunsch der Frau war da jetzt im Spiel, also was die Vorsorgen angeht, aber Bedarf ist ja auch immer, entsteht ja immer da, wo er geweckt wird. Und wenn ich Konzepte anbiete, wo Hebammen, Ärztinnen und Ärzte gemeinsam in einer Einrichtung arbeiten und sich gemeinsam der Frau widmen, dann wird der Bedarf bei der Frau auch sicherlich ein anderer werden. So ist sie ja, bewegt sie sich ja immer zwischen Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen und wird oft auch als Kommunikationsmittel tatsächlich missbraucht. Also die Hebamme sagt, geh mal zu deinem Arzt und sag, er soll noch mal mit dem Ultraschall gucken. Oder der Arzt sagt, entweder geh mal zur Hebamme oder in dem häufigeren oder gefühlt in letzter Zeit nimmt es wieder zu, dass gesagt wird, nein, du gehst überhaupt nicht zur Hebamme. So, oder wenn du zur Hebamme gehst, dann mache ich keine Vorsorge. Und das ist nicht der Auftrag, den wir kriegen von Frauen. Wir wissen aus Studien, dass Frauen sich beide Berufsgruppen wünschen und wir haben da echt einen Auftrag. Und wir haben beide eine Expertise und wir wissen alle, dass Hebammen im Fall einer normal verlaufenden Schwangerschaft für diese Frau da sein können, da sein dürfen und dass die Frau alleine es ist, die sich aussucht, wem sie sich nun anvertraut, einer Ärztin, einem Arzt oder einer Hebamme. Und wir müssen ihr einfach dieses Angebot machen. Und im Idealfall machen wir es ihr gemeinsam.
Genau, aber da kommt man natürlich wieder zu diesem Health Literacy zurück. Ne? Ja. Wenn die Frau das nicht weiß, was es an Angeboten gibt und dass die Mutterschaftsrichtlinien sagen, eine Vorsorge wird empfohlen alle 4 Wochen, aber wo man sie macht, ist deine Entscheidung. Damit fängt es ja also zumindest in meiner Praxis schon mal an, dass ich beim Erstgespräch, wenn ich sage, so Vorsorge kann mit mir stattfinden oder mit dem Gynäkologen, unterscheidet sich nur durch den Ultraschall, ernte ich große Augen. Ne? Immer noch. Also so. Und ich glaube, das ist ein ganz wunder Punkt, wo ich so merke, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht in so ein, ach nee, das ändert sich sowieso nicht und Frust so reinrutscht. Das ist halt auch so ein bisschen meine Frage bei dieser, wenn ich diese Studie lese, wenn ich diese Daten lese, ja, was mache ich als praktisch arbeitende Hebamme damit jetzt? Also für mich wäre das jetzt nochmal sehr der Auftrag, die Mutterschaftsrichtlinie mir wirklich auch zu bestellen, gibt's ja, und den Frauen zu geben und natürlich immer wieder auch den Kontakt zu den GynäkologInnen zu suchen.
Und auch selber aber die Idee nochmal zu haben, wie sieht denn überhaupt meine Beratung aus? Beratungskonzepte. Ne? Also sich sehr wohl im Klaren darüber sein, ich kläre über Vorteile auf, ich kläre aber auch über Nachteile auf. Und ich persönlich, ich muss das von mir aus sagen, ich habe, als ich Geburtsvorbereitung, Akupunktur gemacht habe, meine Haltung dazu hat sich mit der Zeit geändert. Aber als ich in den Anfängen, ich habe immer nur von den Vorteilen erzählt. Ich habe nie erzählt, ich piek da rein und ich weiß nicht, vielleicht treffe ich ja irgendwas oder ich schlöre da Keime ein. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur von den Vorteilen erzählt. Und da muss man sich halt auch mal ein bisschen reflektieren in dem Sinne, dass man wirklich eine Aufklärung macht. Und da hilft meines Erachtens nach wirklich dann auch Broschüren, wo genau Vor- und Nachteile drinstehen und wo nach internationalem Vorbild, das haben wir leider in Deutschland viel, viel zu wenig, auch am Ende ein Passus drinsteht, wo drinsteht, was wir nicht wissen.
Ah ja, stimmt.
Also im internationalen Kontext gibt es immer diesen Passus, was wir nicht wissen. Ein schönes Beispiel ist immer dieses Beispiel Einleitung, ja, nein. Und dann sieht man im internationalen Kontext in den Broschüren am Ende, was wir nicht wissen. Wir kennen eigentlich die normale Schwangerschaftsdauer gar nicht. Und das ist natürlich so etwas, das hilft Frauen dann. Ne? Wenn sie dann sagen, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, es gibt eine individuelle Schwangerschaftsdauer. Eine Schwangerschaft kann bei 38 Wochen beendet sein, individuell. Sie kann aber auch erst bei 42 Wochen beendet sein. Das, was wir haben, sind Durchschnittswerte. Und das hilft dann durchaus in der Entscheidung. Ne? Ja. Und ich hatte so ein schönes, in Bochum gab es immer ein Projekt, das gibt es an vielen anderen Hochschulen mittlerweile auch. Das hieß Studierende lernen von Schwangeren. Das hatte ich damals so eingeführt und das haben dann Kolleginnen weitergeführt. Und die Studierenden sollten halt Interviewnotizen machen und dann auch, was es für Frauen sind bei dem ersten Gespräch. Und dann hatten sie regelmäßig Kontakt. Und wenn sie diese Ergebnisse aus den Erstgesprächen präsentiert haben, dann kam dann wirklich ganz selbstbewusste Frau, die promoviert noch gerade, die macht dies noch gerade, ich bewundere die und so. Und dann konnte ich immer nur sagen, behalten Sie dieses Bild im Kopf, wenn Sie diese Frau im Kreißsaal wiedersehen. Es ist eine eigentlich sehr, sehr selbstbewusste Frau. Die Frage ist, was in den 9 Monaten dazwischen passiert, bis sie dann in den Kreislauf kommt.
Finde ich einen super wichtigen Gedanken, weil man den natürlich schnell im Arbeitsalltag auch loslässt oder vergisst, ne? Dass man wirklich eigentlich bei jedem Gespräch immer wieder drauf zurückkommt, sagt, ich würde dir jetzt gerne erzählen, was sozusagen als nächstes ansteht und dann kannst du für dich oder mit deinem Partner, deiner Partnerin überlegen, was du möchtest oder was du noch wissen musst, um entscheiden zu können, aber entscheiden tust du. Aber es ist natürlich so, dass ich auch unser Gesundheitssystem so wahrnehme, dass die Menschen eigentlich nicht selbstbewusst gemacht werden, sondern eher ihnen gesagt wird, was zu tun ist.
Ja, weil die Finanzierung des Gesundheitssystems eigentlich überwiegend über Interventionen läuft und nicht über eben die sprechende Medizin. Und nicht über Abwarten wird. Und das ist ja unser großes Problem oder eins, finde ich, dieser Ursprungsprobleme, weshalb wir häufig so Missverständnisse haben zwischen Gynäkologen und Hebammen, weil einfach Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden und beurteilt werden über ihr Handeln. Und Hebammen werden ausgebildet, nichts zu tun und erstmal zu stehen. Und ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten da an der Stelle. Und das ist einmal, dass eben diese ganze Beratung wenig zählt, dass dieses Gesundheitssystem so finanziert wird. Und was ich aber auch noch so voranschicken muss, dass ich wirklich so propagiere, die Leute müssen wissen, was auf sie zukommt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir eben auch einen großen Anteil Frauen haben, die es gar nicht wissen wollen. Die einfach sagen, mach du, entscheide du bist die Expertin, ich richte mich nach dir. Auch das müssen wir akzeptieren, aber wir müssen sie zumindest am Anfang der Betreuung und auch immer zwischendrin wieder, weil wir ja nicht wissen, gilt dieses Mandat wirklich für jede Untersuchung, müssen wir immer wieder uns rückversichern, ist es immer noch so, dass ich für dich entscheiden soll? So. Und wir müssen zumindest ihr die Chance geben, dass sie einmal informiert darüber ist, dass sie eine Chance hatte, entscheiden zu dürfen.
Ja. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den du auch in der Diskussion am Ende des Berichtes geschrieben hast, dass zum einen ja sehr viele Versicherte der Barmer für diese Befragung angeschrieben wurde, dass nicht ganz so viele geantwortet haben und dass Frauen aus prekären Lebenssituationen nicht wirklich erreicht werden konnten und dass das versucht wird, in der Zukunft anders zu machen. Gibt es da schon Ideen oder willst du da sozusagen mit den Daten auch noch weitermachen?
Also haben wir versucht, die Frauen zu erreichen, indem wir haben eine sogenannte Geschichte-Stichprobe gemacht. Das heißt, wir haben unter den Barmer Versicherten, die im Juli 2022 bis Dezember 2022 ein Kind geboren haben, sind alle 4.600 Frauen, die unter einer gewissen Einkommensgrenze waren, angeschrieben worden. Und diese restlichen 5.400, weil insgesamt 10.000 Frauen angeschrieben werden sollten, die wurden zufällig ausgewählt aus dem Pool der Barmer Versicherten. Also der Versuch, diese geschichtete Stichprobe schon mal zu machen, das hat leider tatsächlich nicht geklappt. Und zukünftig würde ich immer versuchen, aber das ist natürlich immer eine Frage des Geldes, zu schauen, ob man wirklich eben auch Beratungsstellen pro Familia, wo man weiß, wo Menschen aus prekären Lebenssituationen tatsächlich irgendwann möglicherweise auftauchen oder eben bei Familienhebammen etc., ob man solche Personen nicht einschalten kann, die gemeinsam mit der Frau den Fragebogen ausfüllen zum Beispiel. Also, dass sie nicht mit dem Fragebogen nach Hause geschickt wird. Dazu kommt, dass der Fragebogen nicht in einfacher Sprache war, ne, oder nicht entsprechend übersetzt und auch gar nicht in andere Sprachen übersetzt wurde. Das hätte natürlich alles viel, viel mehr gekostet. Auch da ist natürlich so dieser Punkt, so eine Studie dann tatsächlich, wenn man es wissen möchte, wobei, also einmal denke, dass die Daten schon für sich sprechen. Und die Forschungsfrage war ja nicht die, wie sieht es mit Menschen in prekären Lebenslagen aus, sondern die Forschungsfrage war erstmal, wie sieht die Versorgung überhaupt aus? Und Dagmar Hertle von der WAMA, die schaut sich immer auch die Routinedaten nochmal an und kann dann eben auch feststellen, Frauen mit einer niedrigen Einkommenslage werden durchaus weniger von Hebammen versorgt als Frauen in normalen Einkommensverhältnissen. Den Weg, über so Routinedaten erstmal zu gehen, um so einen Anpack zu haben, so und zu gucken, wie sind denn Menschen in prekären Lebenslagen versorgt, das ist sicherlich ein guter.
Und das wäre sicherlich auch was, was ihr in Zukunft nochmal untersuchen würdet, dass ihr sozusagen über die Routinedaten geht?
Also Routinedaten, das ist nochmal so ein wichtiges Stichwort. Es ist ja immer so diese Frage, wozu können Routinedaten verwendet werden? Eine große Kritik an der ersten Studie war, dass gesagt wurde, naja, die Daten sind ja selbst berichtet von der Frau. Die sind ja nicht zuverlässig.
Ah, interessant.
Was ich ein bisschen despektierlich finde, ein bisschen viel despektierlich, als wenn man sich nicht erinnern könnte als Frau, was einem so passiert ist in der Schwangerschaft. Ja. Und wir haben dann diesmal die Daten, diese Befragungsdaten mit Daten aus dem gleichen Zeitraum bei der BARMER mit den Routinedaten verglichen, haben die gleichen Einschlusskriterien angewendet und haben auch geguckt, dass es eine Gleichverteilung war wie bei der Befragungsstudie, also so eine Gewichtung vorgenommen, dass wir genauso viel Erstgebärende hatten und genauso viel Frauen in der Altersverteilung hatten wie bei der Befragungsstudie. Und da sind nahezu exakt die gleichen Zahlen an CTG-Kontrollen und an Ultraschallkontrollen rausgekommen. Also dieses Argument, es ist ja eine Befragungsstudie und Frauen wissen nicht mehr, was ihnen passiert ist, deshalb sind die Daten nicht valide. Die werden einfach mit der Auswertung der Routinedaten entkräftet. Und das ist zum Beispiel so ein Forschungsdesign. Das würde ich in Zukunft noch wesentlich häufiger und gerne mit anderen Kassen auch, wo man sagen kann, da ist vielleicht auch noch eine andere Zusammensetzung in der Versichertenstruktur, gerne nochmal wiederholen, dass man einmal eine Befragung der Leute macht und dann aber auch wirklich das nochmal abgleicht mit den Abrechnungsdaten und dann eben auch nochmal schaut, dass man vielleicht über Abrechnungsdaten nochmal einen gezielteren Zugang zu Personen aus prekären Einkommensverhältnissen bekommt.
Also da ist noch einiges an Arbeit, was man angehen kann. Ja. Das finde ich auch, wenn manche Details jetzt vielleicht auch eher frustrierend sind, finde ich das doch spannend, dass man das immer wieder auch neu untersuchen kann und man dann sagen kann, da kann die Hebamme, die freiberuflich arbeitet, was rausziehen. Da können studierende Hebammen was rausziehen. Und ich finde ja auch, weil das ja aber auch genauso wie bei dir ein Teil unseres Berufslebens ist, dass die Berufspolitik damit ja auch was machen kann und machen sollte.
Genau.
Ne?
Ich kann mir eine Studie ähnlich aufgelegt vorstellen, wo der Schwerpunkt mehr in Maßnahmen nochmal ist, die so in Anführungsstrichen typisch sind für die Hebammenbetreuung. Also damit man eben auch nochmal so ein Pendant hat. Jetzt in dieser Studie gab es einfach zwei Aspekte, wo man so vermutet hat, die liegen eher in Hebammenhand. Das war die geburtsvorbereitende Akupunktur und die Kraniosakraltherapie. Aber ich würde mir da wirklich auch noch wünschen, wie sieht es denn eigentlich bei Hebammen aus? Denn wenn ich ganz ehrlich bin, sollten Hebammen irgendwann die Befugnis haben, eine Ultraschalluntersuchung zu machen, weiß ich nicht, ob die Daten sich ändern. Also das muss ich einfach
das
mal so
ich,
sagen.
Das sehe ich genauso. Ja.
Das muss ich einfach mal so sagen. Es ist, wie gesagt, Bedarf entsteht da, wo er geweckt wird. Und solange die Finanzierung des Gesundheitswesens so ist, wie sie ist, bin ich skeptisch, ob sich vieles ändern wird.
Geht mir genauso. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man als Hebamme auch aufpassen muss, dass man quasi eine Einleitung und einen Ultraschall und ein CTG als Intervention sieht. Ja. Aber wenn man selber eben akupunktiert oder vermeintlich alternative Maßnahmen anwendet, ist das keine Intervention und das stimmt ja nicht. Ne?
Ich habe mir auch eine Zeit lang Interventionen in der Klinik angeguckt, ob die Tageszeiten abhängig sind. So, dann interpretiert man das immer so irgendwie, ja, in der Klinik ist alles buh und bar und da sieht man es mal wieder, die Ärztinnen und Ärzte. Das ist ja der totale Quatsch. Ich kann nur sagen, ich habe 21 Jahre in meinem Job gearbeitet und in den Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, war ich überwiegend die Person, die den Impuls gegeben hat, vielleicht eine PDA zu legen, vielleicht einen Venentropf dran zu hängen, vielleicht eine Sektion zu machen. Also das ist, Interventionen sind immer eine Gemeinschaftsproduktion.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also insofern viel Spannendes anzugucken. Die Studie von 2015, die von 2023 und hoffentlich noch so diverse, die du noch anstoßen und machen wirst. Reinhild, vielen Dank.
Sehr gerne.
Für deine Zeit und ich bin gespannt, was wir als nächstes dann lesen können. Danke dir.
Sehr gerne, liebe Katharina. Dankeschön.
Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.